Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandl. Seit der Veröffentlichung der letzten Folge vor knapp einem Monat ist natürlich wieder einiges bei uns im Orchester geschehen. Natürlich muss dabei unsere kleine Tournee nach München, Villach und Ljubljana erwähnt werden. Unsere erste Reise seit der Corona-Pandemie. Endlich konnten wir unserer Aufgabe als kultureller Botschafter Bonns gerecht werden und mit anderen Menschen in Austausch treten. Austausch beschreibt auch das Thema der heutigen Folge am besten. Wie bei jedem größeren Team ist natürlich auch bei einem Orchester eine langjährige, stabile Zusammenarbeit äußerst wichtig. Trotzdem tut manchmal ein Blick über den Tellerrand gut, um eventuell eingefahrene Routinen neu zu hinterfragen. Die Idee eines musikalischen Austausches haben zwei Musikerinnen ganz wörtlich genommen und darum geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Miriam, schön, freut mich, dass wir uns hier treffen können bei dir. Du bist auf eine Art eine neue Kollegin bei uns im Orchester, freut mich sehr, seit 3 Monaten,
seit 1. Februar.
Seit 1. Februar, aha, okay. Aber du bist eine besondere neue Kollegin und das werden wir im Verlauf des Gesprächs noch aufdröseln. Ja, du bist das erste Mal hier im Podcast. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, den mache ich gerne. Ja, mein Name ist Miriam Pfeiffer. Und wie gesagt, seit 1. Februar hier in Bonn zu Besuch als Cellistin im Austausch mit der Ines Altmann. Ja, was gibt's zu sagen über mich?
Ja, Jill, wo hast denn du studiert eigentlich?
Es ging los in Dresden. Nein, es stimmt überhaupt nicht. Es ging los in Weimar.
Ja.
Das war 98, habe ich begonnen zu studieren beim Brunhard Böhme. Und da habe ich sogar so ein Doppelstudium gemacht, Pädagogik und Orchester, weil ich irgendwie mir das offen halten wollte.
Ja.
Und das spannend fand mit den Fächern, so Ensembleleitung.
Und auch komplett so mit Abschluss und alles mit, gemacht.
Genau, ja. Parallel, also allerdings dann von Dresden aus, da bin ich nämlich dann hingegangen zum Peter Bruns, nach dem Vordiplom. Genau, und dann habe ich in Weimar die Arbeit sozusagen nachgereicht. Und,
ah ja, okay.
Genau. Ja, und dann nach dem Studium in Dresden bin ich nach München gegangen, beziehungsweise habe von Leipzig dann aus Barockcello studiert, bei der Christin von der Goltz an der Hochschule da.
Ja, ich war ja auch in München, deswegen.
Ja, stimmt.
Den Vater kenne ich, beim Vater von der Christi habe ich angefangen, Geige zu studieren.
In Würzburg, oder?
Genau.
Ach, schön. Ja, super Familie. Direkt eigentlich am Tag nach meinem Barockcello-Diplomkonzert bin ich nach Stockholm gegangen, weil ich das Probespiel da gewonnen hatte und habe meine Probedienste angefangen. Also es war wirklich 6. März, glaube ich, war das Konzert und am 7. ging es dann in Stockholm weiter. Auf dem modernen Cello, ja.
Aha.
Und da ging das dann ganz langsam los. Also jetzt bin ich natürlich schon in Stockholm angekommen, da war einiges dazwischen.
Ja.
Aber das war eben ein ganz schöner, langsamer Einstieg da mit Probewochen. Und ja, vorher hatte ich während des Studiums in Dresden noch in der Staatskapelle, war ich Substitutin und hatte dann eine Aushilfe in Halle an der Staatskapelle auch. Und während dieser Zeit mit dem Barockcello habe ich in Belgien, in Brügge, dann bei Anima Eterna auch regelmäßig Projekte gemacht. So war ungefähr mein Werdegang bis jetzt, kann man sagen. Ja.
Da sind wir eigentlich schon. Du hast es kurz angedeutet, eigentlich beim eigentlichen Thema unseres Gesprächs. Du hast Stelle getauscht mit unserer Kollegin Ines Altmann, die auch schon einen Podcast mit mir gemacht hat. Woher kam denn die Idee?
Ja, also das hat vor ein paar Jahren angefangen, dass ich mitgekriegt habe, dass das in Leipzig gemacht wurde.
Ach, okay.
Dass der Anders Nelsons da mit seinem Orchester in Boston und in Leipzig die Leute quasi verbunden hat. Oder auch sogar die Orchester verbunden hat in Projekten. Und dann hatte ich das eigentlich auch wieder vergessen. Und dann war das so, dass in Stockholm zwischen den Orchestern regelmäßig Austausch stattgefunden haben. Also dass Leute aus dem Radioorchester dann zu uns kamen und die von uns dann im Radio waren für ein Jahr oder so. Oder auch nur für eine Tournee, je nachdem.
Okay.
Und dann dachte ich so, das kann man doch bestimmt auch zwischen den Orchestern und den Ländern machen.
Ja.
Und das ja einfach in unserem Job schwer ist, so mal den Job zu wechseln, weil man ein Probespiel machen muss oder es eine Stelle geben muss, dachte ich, das wäre vielleicht eine Chance.
Kanntet ihr euch vorher schon, die Ines und du?
Persönlich kannten wir uns nicht, nee.
Ach, aha.
Genau, es war so, dass ich kannte ihren Namen, weil ich ja in Dresden dann studiert habe. Mhm. Und
stimmt, sie kommt ja auch
sie von kommt da, aus Dresden. Ja. Ihre Mutter ist ja auch da an der Hochschule, mit der Hochschule verbunden. Und sie hatte direkt, als ich da die Aufnahmeprüfung gemacht habe, glaube ich, einen anderen Studienplatz bekommen. Und ich glaube, dass ich sogar ihren Studienplatz dann beim Peter Bruns übernommen habe. Also da gab es schon damals irgendwie eine Verbindung.
Ah ja, okay.
Mhm. Und dann kam der Gedanke an Ines eigentlich über meinen Bruder Mischa,
ja,
der ja im Beethoven-Orchester längere Zeit genau eine Stelle hatte und Ines natürlich kannte. Und ich glaube, die hatten vor vielen Jahren mal so gescherzt, ach, da könnte man ja mal tauschen. Und als ich dann mit dem Gedanken kam und natürlich mit Mischa darüber gesprochen habe, dann hat er mich so ein bisschen an Ines erinnert.
Ja.
Probier doch mal, frag doch mal.
Mhm. Und dann hast du einfach angerufen mal und oder
dann habe ich genau, dann habe ich den Kontakt aufgenommen und dann habe einen langen Spaziergang im Wald gemacht in Stockholm, mit ihr telefoniert,
ja,
und ihr das Ganze erzählt und da war sie sehr offen und interessiert, mhm, und nach kurzer Zeit kam dann die Meldung, okay, wir machen das.
Cool.
Ja, da bin ich wirklich echt immer noch sehr dankbar und ja, super froh.
Das ist wahrscheinlich die erste von vielen Hürden, weil es gibt, ja, die beiden Orchester müssen damit einverstanden sein. Arbeitserlaubnis ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem, oder?
Das war kein Problem, genau.
Und ja, die Verwaltungen der diversen Orchester, war das ein problematisch?
Ich kann es natürlich eigentlich nur von meiner Seite so erzählen. Ich bin dann zu meiner Orchesterchefin gegangen, habe ihr die Idee geschildert und da sie ja schon in Tauschs mit schwedischen oder Stockholmer Orchestern war, konnte sie da auch nicht richtig Nein sagen eigentlich.
Ja, okay.
Ihr war dann wichtig, dass es ein gleichrangiges Orchester sozusagen ist.
Ja.
Also, und das ist natürlich, in Schweden gibt es nicht diese Kategorien A, B, C, D, okay, oder wie das in Deutschland ist. Aber natürlich ist es ein gleichrangiges Orchester. Und dann sollte ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie in der Gruppe einfach das verankern.
Ja.
Und die waren dann auch sehr offen und kooperativ.
Ah, ja, ja.
Und mutig.
Mhm. Ja, ich muss irgendwann mal Ines bequatschen, dass wir auch eine Aufnahme machen. Ob das bei uns, wird es wahrscheinlich ähnlich gelaufen sein.
Ja, also es ist natürlich eine andere Struktur hier, da ihr ja wohl ein Amt seid und es in der Stadt irgendwie alles organisiert wird. Ich glaube, es war bei Ines ein bisschen ein anderes Format, weil sie ja sozusagen das Sabbatical-Modell gemacht hat. Also sie hat ein Sabbatical genommen.
Ja.
Entsprechend weniger Gehalt ja schon die Zeit vorher bekommen, um dann die Möglichkeit zu haben, frei zu haben. Und ich bin quasi als Aushilfe für sie einfach angestellt für die Zeit.
Ja.
Und in meinem Fall in Stockholm war das so, dass ich konnte mich beurlauben für die Zeit.
Ja.
Und dann konnte Ines als Aushilfe für mich kommen.
Ah, so ist es gelaufen. Okay.
Genau. Da gab es natürlich formal Dinge zu erledigen. Also so. Ja. Instrumentenversicherung,
ja, und Krankenversicherung.
Genau, für mich. Ich glaube, Ines konnte dadurch, dass sie im Sabbatical war, einiges einfach laufen lassen,
ja,
und es mitnehmen.
Ja.
Und dann gibt es dann diese europäische Krankenversicherungskarte, die man für den Notfall haben kann innerhalb der EU. Und ich musste mich allerdings hier neu anmelden und sozusagen alles auch.
Ach so, Wohnsitz und das ganze
Pipapo. Ja, das hat Ines nicht gemacht, soweit ich weiß, aber für mich war das, also auch für den Arbeitgeber hier, wichtig sozusagen.
Ja,
und das hat natürlich einige Komplikationen mit sich gebracht, klar, aber irgendwann war es dann auch.
Wie viel Vorlauf habt ihr gehabt dafür?
Also wir hatten sicherlich mindestens ein gutes Jahr Vorlauf. Also viel länger als die Austauschzeit selber.
Ja, ein halbes Jahr, glaube ich. Gell?
Fünf Monate ist die Zeit eigentlich nur und genau.
Ja, bald schon wieder vorbei.
Ja, genau.
Und mit Wohnung und so weiter, das habt ihr eigentlich super elegant gelöst. Das hat ja,
ja
gut gepasst, offensichtlich auch familiär bei euch, oder?
Ja, ganz, ganz toll, finde ich. Und ja, wirklich ist es eigentlich jetzt im Nachhinein fast unmöglich, dass es so geklappt hat. Wir haben einfach unsere Wohnung getauscht.
Ja.
so wie sie waren, also natürlich ein bisschen ausgeräumt und aufgeräumt vorher. Wir haben da sehr viel Vertrauen, finde ich, ineinander gehabt, so blind, ja, kann man ja fast sagen.
Ja, klar.
Den Umzug haben wir sogar auch koordiniert, also die, mhm, die Deutschen
sind... Ihr habt euch in
Hamburg
dann getroffen, oder?
Die Deutschen sind mit ihrer Fracht nach Schweden gefahren, wir haben gemeinsam das Auto, den Kleinbus da entladen.
Und damit dann wieder
rum. Und dann haben wir ihn beladen und sind am nächsten Tag... haben wir ihn dann sozusagen nach Süden gefahren.
Ah, okay.
Klappt jetzt auf dem Rückweg nicht mehr ganz so gut, aber
ja,
genau, also das war schon sehr, das hat schon sehr gut alles geklappt.
Ja. Ihr habt beide jeweils zwei Kinder, meines Wissens.
Genau.
Wie ist das mit Schule? War das schwierig?
Das war also eigentlich nicht schwierig, aber eben organisatorisch aufwendig. Also wir mussten natürlich die Kinder abmelden und Schulplätze suchen, beziehungsweise wir konnten ganz elegant die deutschen Schulen übernehmen.
Ja.
Sogar den UGS-Platz.
Ah,
das war super. Und in Schweden, also in Stockholm, gibt es eine deutsche Schule.
Ja.
Das war natürlich eine gute Voraussetzung für die beiden deutschen Kinder, dass sie nicht in eine schwedischsprachige Schule gehen mussten.
Deine Kinder können wahrscheinlich, sind wahrscheinlich zweisprachig, oder?
Die sind zweisprachig. Mhm. Die haben sogar selbst hier nicht aufgehört, sich Schwedisch miteinander zu unterhalten.
Mhm.
Hier oder mit und auch mit uns. Mhm. Da gibt es immer zweisprachige Unterhaltung.
Und das wird auch alles anerkannt dann an den
ja,
jeweiligen
also
Schulen.
Die schwedische Schule war da sehr entspannt.
Mhm.
Selbst für die Große, für die Merle mussten wir nicht keine Zeugnisse mitbringen.
Ah, okay.
Von hier.
Ja.
Also das.
Aha.
Genau, sie sollte einfach zurückkommen und dann weitermachen.
Ah ja. Mhm. Und für die jeweiligen Partner, war das da schwierig? Dein Partner ist Arzt?
Der ist Arzt, genau. Mhm. Der ist ja ursprünglich Musiker und hat dann in Schweden sich als Arzt ausgebildet.
Ah, okay.
Und ist da auch noch dabei im Moment,
ja,
die Facharztausbildung abzuschließen. Und das war sozusagen auch die Möglichkeit, eben Teile dieses Facharztes hier in Deutschland zu machen. Also
okay,
so Spezialisierung. Und da hat er zwei gemacht.
Aha.
Und das wird ihm anerkannt von Schweden und auch, soweit ich weiß, war das von, also er ist quasi gesandt aus Schweden, sozusagen. Die Ausbildung läuft von Schweden aus.
Ach so, okay.
Also er ist quasi auch von Schweden aus bezahlt.
Aha.
Was den Prozess, glaube ich, erleichtert hat, aber im Vorhinein war das wahnsinnig viel Arbeit, diese ganzen Papiere auf Deutsch überschreiben zu lassen und das sich dann zu organisieren.
Mhm.
Ja, also es ist schon, war schon auch sehr viel Aufwand.
Ja, man denkt sich, EU und so weiter wäre alles ein bisschen einfacher, aber so einfach ist es doch noch nicht.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich noch einfacher, als wenn es nicht EU wäre, aber es ist immer noch genug. Genug Papierkram.
Mhm.
Ja.
Ja, bei Ines, der Mann ist ja Bratschist. Ich weiß gar nicht, da muss ich sie mal fragen. Oder?
Ich weiß, dass er ein Projekt gespielt hat in meinem Orchester.
In Orchester.
Ein kleines, hat er gestern auch erzählt.
Ah ja. Stimmt, der war ja Besuch.
Genau, aber ansonsten ist der ja viel unterwegs, von daher war es vielleicht gar nicht so anders als sonst.
Ah ja, okay. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das würde mich auch interessieren. Dein Orchester in Schweden, ist das ein Sinfonieorchester, Opernorchester?
Was? Das ist das Opernorchester der Oper.
Ja.
Also das heißt, wir sind sozusagen für die Opern zuständig. Es gibt in Stockholm noch zwei andere Orchester, das Radioorchester und die Philharmoniker.
Ah ja, okay. Ach, drei Orchester sogar.
Mhm. Ja, deshalb spielen wir hauptsächlich Oper und Ballett und nicht so viel sinfonisches Programm.
Ja.
Wir kämpfen zwar als Orchester dafür, das mehr zu tun, aber das ist auch ganz schön für mich und es war auch eine Motivation, einfach anderes Programm mal wieder zu spielen.
Ja, mhm. Ja, bei uns ist so gefühlt 50-50 etwa.
Ja.
Du kanntest wahrscheinlich vieles von dem, was wir in der Oper gespielt haben, schon.
Genau.
Mhm.
Ja, das war auch ganz toll. Ich habe meine letzte Vorstellung in Stockholm Rigoletto gespielt.
Aha.
Und eine halbe Woche später ging es hier mit Rigoletto wieder los.
Lustig.
Und das war, ja, irgendwie, es ging alles so leicht. Also
ja.
Da hat sich das wirklich fortgesetzt.
Ihr habt wahrscheinlich wie ein typisches Opernorchester in Stockholm dann auch ein größeres Repertoire, das so parallel läuft, oder?
Ja, so 3-4 plus Ballett.
Mhm.
Aber es, ja, also es ist nicht... Nicht hysterisch viel.
Okay, also nicht so wie in Häusern wie München oder was weiß ich, wo man dann...
Nee, wir haben auch nicht so Festivalwochen, wo wir alle Straußopern in einer Woche spielen oder
genau.
So.
Mhm.
Nee, also.
Aber Reisen, so wie unsere kleine Konzertreise jetzt vor 1-2 Wochen, macht ihr sowas auch?
Seit ich da bin, und das ist doch jetzt auch schon eine ganze Zeit, 18 Jahre, habe ich das tatsächlich in dem Umfang nie gemacht. Mhm. Wir haben dann mal ein Sinfoniekonzert, wenn wir eins haben, und spielen das vielleicht noch mal in der nächsten größeren Stadt. Also so.
Okay.
Aber das kommt auch echt selten vor.
Ja.
Ich glaube, die Ines macht das jetzt einmal.
Ja, ah ja, okay. Ja. Eigentlich ja schade, weil ich finde, durch so eine Reise lernt sich ein Orchester viel besser kennen gegenseitig.
Ja, das ist toll. Man verbringt einfach sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Wobei ich das schon auch in dem Opernbetrieb so erlebe, dass das ein bisschen anders ist vielleicht als im Sinfonieorchester, dass man halt diese Pausen miteinander verbringt,
ja,
und einfach wahnsinnig viel Zeit, mhm, weil die Opern lang dauern.
Ja, genau.
Und einfach auch am Wochenende und dann halt so in der Freizeit, wo die Leute eben in die Oper gehen, ist man bei der Arbeit,
ja,
oder im Orchester.
Genau.
Also ich kenne meine Kollegen schon gut. Das ist schon auch so ein sehr, mhm, familiärer Haufen da.
Ja, auch viel Kammermusik innerhalb des Orchesters?
Ja, also wir haben so eine Lunch-Konzertreihe. Mhm. Die ist sehr beliebt.
Ja.
Und das ist so beliebt, dass jetzt inzwischen auch noch weitere Reihen dazugekommen sind.
Ach, super.
Mhm. Im Kulturhaus in Stockholm und im Nationalmuseum. Es ist auch echt rege nachgefragt. Und da bin ich auch selber sehr gern dabei.
Wie ist denn so der Stellenwert in Schweden? Hat da Oper und Konzerten endlich einen Stellenwert wie hier in Deutschland?
Hm. Große Frage. Hm. Also ich erlebe das Publikum, wenn ich das überhaupt so aus meiner Perspektive richtig sagen kann, hier fast als ein bisschen ernsthafter oder also gebildeter. Ich weiß nicht, es ist, mhm, sehr gefährlich, mich da rauszuwagen.
Ja.
Es gibt dieses Publikum in Schweden auch, also so ein richtig ernsthaftes, verankertes Publikum, aber ich glaube, dass es einfach sehr viel schmaler ist als hier.
Ja.
Also das so diese populär, wie nennt man das auf, mhm, Deutsch, diese Popularkultur einfach sehr viel Platz einnimmt in Schweden.
Okay, ja.
Und die ist wahnsinnig verankert überall. Also da zum Beispiel ist dieses Eurovision-Geschäft, mhm, ist echt sehr,
ja,
sehr, 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 aha, allgegenwärtig.
Das ist so die Schiene, ich sag mal plakativ, ABBA und Konzerten.
Ja, wo, genau, mhm, wo ABBA groß wurde sozusagen. Mhm. Ja, und ich meine, das ist ja auch die Popmusik, großes,
ja, ja,
Exportprodukt, und, mhm, da sind schon alle auch sehr stolz drauf. Mhm. Und das sind ja auch tolle Sachen. Also,
ja, ja, klar.
Mhm. Also das ist halt sehr präsent, und ich weiß nicht, ob das hier ähnlich groß präsent ist und dann vielleicht der klassischen Sparte so ein bisschen Rang abläuft, ich weiß es,
aha,
nicht.
Ja.
Aber ich denke, da gibt es vielleicht auch einen Wandel, und es wird, ja, auch viel dafür getan, irgendwie die, ja, Jüngeren ins Konzert zu holen.
Mhm. Also so ähnliche Projekte wie bei uns, so Familienkonzerte und sowas?
Familienkonzerte haben wir nicht wirklich, aber es, mhm, gibt eine Abteilung in der Oper, die heißt Junge Oper, und die,
ja,
machen ganz tolle kleinere Opernproduktionen,
mhm,
und auch die gehen in die Schulen, und die Schulen kommen,
ah,
in die,
ja,
Oper, und Wochenendprogramm für Familien,
ah, ja,
Kinder.
Okay.
Also das ist echt eine tolle Abteilung, finde ich.
Ja. Müsste auch mehr Austausch vielleicht stattfinden, dass man sich gegenseitig was,
ja,
total, abschauen kann.
Ja, genau.
Mhm.
Gerade wenn man so mittendrin ist,
ja,
so nah, ist es eigentlich die Gelegenheit.
Mhm.
Ich denke ja auch, ihr habt ja diese Renovierung gerade,
ja,
fast hinter euch, wenn es, mhm, gut läuft. Und wir haben eine Renovierung, also des Opernhauses, vor uns.
Oh,
da,
ja,
gäbe es sicherlich auch extrem viel Erfahrungsbedarf und Erfahrungsaustausch, der stattfinden könnte.
Oh ja. Naja, bei unserer Oper, ich bin auch mal gespannt, was da passiert.
Stimmt, die hat vielleicht auch Renovierungsbedarf.
Genau. Ist das ein altes Opernhaus?
Das, oder, ist ein altes Opernhaus. Also, oh je, Zahlen sind nicht so meine Stärke, aber Ende der 1800.
Ah, okay, ja. Also wirklich alt. Ja.
Genau, sehr schön.
Mhm.
Aber jetzt inzwischen auch sehr verpackt, ja, weil tatsächlich der Stuck und der Putz krümeln und es ist gefährlich wurde, und,
mhm,
sie mussten jetzt echt anfangen zu renovieren.
Ja, ja.
Schon äußerlich, und auch die Technik innen muss,
ja,
erneuert werden. Deshalb haben wir einfach ab, ich glaube, Ende Sommer 2026 wissen wir, dass wir ausziehen werden.
Mhm.
Da gab es jetzt auch Vorschläge, wie das, was da passieren soll. Und,
ja, vielleicht braucht ihr dann mehr Reisen und Tourneen.
Das denke ich auf jeden Fall, ja.
Mhm.
Genau.
Gibt es eigentlich viele Orchester in Schweden, oder konzentriert sich das auch so ein bisschen auf Stockholm und vielleicht noch Göteborg?
Also im Vergleich zu Deutschland, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, gibt es natürlich sehr viel weniger Orchester,
ja,
obwohl, mhm, das Land sehr viel größer ist.
Ja.
Natürlich nicht so viele Menschen, aber genau, es gibt in den größeren Städten, also Malmö, Göteborg, mhm, Da gibt es auf jeden Fall Orchester und es gibt auch kleinere Orchester. Es gibt auch so Kammerensemble, die so das Land versorgen sollen. Mhm. Gab es früher auch noch mehr, ist auch, glaube ich, weniger geworden in den letzten Jahren. Da wird deutlich gespart, leider.
Und vor allem schwedische Musiker in den Orchestern oder ist es ähnlich durchgemischt wie bei uns?
Es ist ähnlich durchgemischt, würde ich sagen. Mhm. Da gibt es auch immer mal wieder Initiativen zu versuchen, die Ausbildung zu verbessern und dadurch den Anteil von Schweden zu erhöhen. Ja. Aber ich meine, ja, beim Probespielen, es ist egal, wo man herkommt.
Gibt es da auch so eine Szene wie in Finnland? Da war ich 2-3 Mal zu so Kammermusikfestivals und da war ich völlig geplättet, wie viele kleine Kammermusikfestivals in Finnland gibt.
Das gibt es in Schweden auch. Mhm. Also es gibt so in diesen ganzen Schlössern und ja, also da gibt es sehr viel private Initiativen, habe ich auch viele Kollegen, die das in ihrer Freizeit organisieren im Sommer und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine lebendige Sache. Mhm.
Ja, als Fazit kann man empfehlen, so ein Tausch.
Auf jeden Fall, Also überhaupt diesen Abstand zum eigenen Leben mal zu kriegen und von außen sich anzugucken, auch zu gucken, was fehlt mir eigentlich jetzt, wo ich hier bin oder worauf freue ich mich wieder. Ja. Und so zu sehen, ach ja, ich kann eigentlich auch in einem anderen Orchester spielen. Mhm. Das war für mich auch eine Motivation, weil ich einfach sehr lange Jahre nur in meinem Orchester gespielt habe. Weil, das kann ich vielleicht noch erzählen, das in Schweden ein bisschen anders ist oder erlebe ich anders als hier, dass so Aushilfen einfach mit Freelancern besetzt oder ausgefüllt werden und nicht mit den Festen aus den anderen Orchestern.
Ja.
Und deshalb gab es da einfach wenig Gelegenheit, auch durch Familie und so natürlich, aber ja, und zu erleben, okay, ist irgendwie anders in einem anderen Orchester, aber das ist auch schön, so diese Flexibilität zu merken und zu gucken, wie geht es hier und wie ist euer Timing und wie geht hier das Piano und
Kleinigkeiten.
Wie wird von vorne geführt und das war auf jeden Fall für mich eine gute Erfahrung und auch meine Zeit hier begann echt stürmisch, also mit vielen Diensten im Vergleich zu meinen Diensten in Stockholm. Dann dachte ich so, oh wei, wie soll das gehen und auch zu merken, ja, es geht gut, einfach wach bleiben und also durchaus so die eigenen Grenzen ein bisschen zu weiten.
Ja, zurzeit ist bei uns, ist natürlich auch der fehlenden Beethovenhalle geschuldet, unser Dienst ziemlich, wie soll ich sagen, fragmentiert. Viele Konzerte, aber dafür klein besetzte Konzerte und das bringt natürlich etwas mehr durcheinander rein. Das wird bei euch ist die Struktur, solange die Oper noch offen ist in Stockholm, wahrscheinlich
sehr
etwas
überschaubar. Ja, die planen sehr langfristig und also ich denke, dass grundsätzlich vielleicht die Arbeitsbelastung ein bisschen geringer ist. Also auch wenn ich jetzt im Nachhinein mir so die Schlussziffern der Dienste angucke in Schweden und hier, da liegt ihr oder wir hier deutlich drüber. Also
deutlich sogar.
Ja, das sind zweistellige Zahlen.
Naja, die Menge macht es ja oft auch nicht, sondern eine Sprunghaftigkeit, sage ich mal. Aber das ist subjektiv.
Ja, das ist ein ganz eigenes Thema, genau. Ja, und ich denke auch einfach, wie man sich einstellt und es ist auch eine Trainingsfrage. Als ich neu war in Schweden und ich so gehört habe, wie die anderen sich über die Dienstbelastung damals beschwert haben, habe ich nur gedacht, ja, geht mal nach Deutschland. Ja. Damals war ich in Halle und ich glaube, man wird einfach so ein bisschen betriebsblind. Aber da kann man einen Austausch empfehlen.
Bestimmt, genau, dass man einfach mal…
Ja, ich hoffe, dass es irgendwie Nachahmung findet. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig gut für alle drumherum und also für einen selber natürlich sowieso, aber zu merken, wie flexibel man sein kann oder wie schnell das auch geht, sich anzupassen.
Das müsste wahrscheinlich noch ein bisschen organisatorisch ein bisschen einfacher werden oder bürokratisch ein bisschen einfacher werden und dann würde es wahrscheinlich auch öfter gemacht, könnte ich mir vorstellen.
Ja, man müsste wahrscheinlich so die Organisation da mit einbeziehen und auch da auch wirklich zeigen, was es bringt, also dass es eben nicht nur Arbeit ist, sondern dass es Mehrwert hat für viele und dass sich die Arbeit dann lohnt sozusagen.
Ja, super. Dann sage ich vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Ja, vielen Dank an euch beide, Miriam und Ines, dass ihr den Mut und vor allem die Beharrlichkeit aufgebracht habt, dieses Projekt bis zum Ende durchzuziehen. Ich denke, alle beteiligten Parteien können durch so etwas nur gewinnen. Ihr persönlich natürlich, eure Kinder, aber auch beide Orchester. Hoffentlich macht euer Beispiel anderen aus unserem beruflichen Umfeld Mut, auch so etwas zu machen. Zwischen den Zeilen habe ich durchgehört, dass ihr euch manchmal etwas mehr Unterstützung erhofft hättet. Daher von hier der Appell an die anderen beteiligten Parteien, vor allem auch im administrativen Bereich: Unterstützt bitte solche Initiativen noch mehr. Wir alle können nur gewinnen. Links zu dieser Folge finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter info@beethoven-orchester.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.